Hallo Michael, grüß dich.
Hallo Michael, grüß dich auch.
Es klingt ja so ein bisschen wie ein Schlagerduo, Michael und Michael, ne?
Ja, die M&Ms, du machst bitte die Marianne.
Ja, gerne, natürlich.
Du ziehst das Dirndl an,
ja,
ich die Lederhosen.
Ja, das ist ja auch sehr 2026, dass man gar nicht mehr weiß, wer ist Mann und wer ist Frau oder eins der vielen Geschlechter. Insofern würde das ja in den Zeitgeist passen.
Ja, nicht in meinen, aber es würde passen.
Ja, du bist jetzt nicht so ein Riesenfan davon, oder?
Na, nicht so wirklich.
Ja.
Ich bin ja mehr konservativ,
ja,
und mehr der Biologie verpflichtet,
ja,
und nicht den sozialen Konstrukten.
Also der Biologie verpflichtet zu sein, ist im Jahr 2026 ja mitunter schon sehr radikal, oder?
Ja, das ist auf jeden Fall rechtsradikal auf jeden Fall. Ja.
Das definitiv, ja. Ja, wir leben in verrückten Zeiten und natürlich je nach Lesart hat da jeder eine andere Perspektive drauf, egal aus welchem politischen Spektrum man kommt. Aber ich glaube, dass sich wirklich alle einig sind, dass es irgendwie alles ein bisschen außer Rand und Band gelangt ist. Und man kann jetzt die politische Lage sezieren und sich darüber aufregen. Auf der anderen Seite, was du ja auch immer sagst, sorge für dich selbst. Schau, dass du eine Resilienz entwickelst, dass du diese Teflon-Beschichtung hast, wie du immer so schön sagst, und dass du gegen die Querelen des Alltags einfach gewappnet bist. Was glaubst du, führt denn dazu, dass so viele Leute antriebslos sind, müde? Kommt das nur von Social Media und zu viel Politiknachrichten oder hat das auch eine biochemische Ursache möglicherweise? Zwinker.
Ja, it depends. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich in der Mitte.
Ja.
Es kann sowohl als auch sein, also taoistisch. Es kann Überlastung sein, es kann hohes Stresshormon sein, Cortisol, schlechter Schlaf, zu viel Stress. Hohes Cortisol unterdrückt dann die Hormone Dopamin, Serotonin, die wir bräuchten für die Resilienz, für den Antrieb, weil es einfach Gegenspieler sind. Das muss man wissen und man kann das sogar messen und dementsprechend dann optimieren. Und das Gefährliche ist, dass wenn das Stresshormon hoch ist, dass wir ständig Eiweiß als Energie verbrennen. Also Aminosäuren, wertvolle Aminosäuren, die viel zu schade sind, um daraus Energie zu machen. Die werden als Energie verbrannt und dann fehlen die fürs Gehirn. Zum Beispiel Tryptophan fürs Serotonin, Stimmungshormon. Das Phenylalanin fehlt fürs Dopamin, Antriebshormon. Und das sind viele ein bisschen unterwegs wie die Lachse. Wir müssen wissen, Lachse sterben am hohen Cortisol, am hohen Stresshormon. Wenn die ableichen gehen, das kennen wir alle, die Bilder aus dem Fernsehen, aus den Dokus, wie die aus dem Ozean zurückschwimmen in die, ja, Flüsse, immer gegen den Strom, die Stromstellen überwinden, wirklich mit viel, viel Kraft und Anstrengung. Und dann kommen die oben an, 1,5 Kilo weniger wiegen die dann, 1,5 Kilo Eiweiß weniger, weil die dann ihr Eiweiß unter dem Einfluss vom Stresshormon in Energie verwandelt haben. Und danach ist der biologische Sinn erfüllt, die sterben oben, kein Lachs kommt mehr zurück nach unten in den Ozean, höchstens Bauch nach oben, aber aktiv schwimmt keiner zurück, die sterben alle oben, gestorben eigentlich an zu viel Cortisol. Dann bricht das Immunsystem auch zusammen, das sind die immunsuppressiven Wirkungen von zu viel Cortisol. Also da sind einige von uns unterwegs, wie die Lachse im Ozean, aus dem Ozean in die Flüsse, die Stromschnellen. Und da muss man das erkennen natürlich und dementsprechend abstellen. Nichts einfacher gesagt als getan. Hab weniger Stress. Sag das meiner Mutter von drei Kindern, Alleinerziehender so. Also schwer abzustellen. Den Stress, man kann es höchstens resilienter machen für den Stress. Genau diese angesprochene Teflon-Beschichtung aufbauen durch viel Eiweiß in der Ernährung, viel Tryptophan, viel Phenylalanin. Und dann bleibt der Stress der gleiche, aber man empfindet das nicht mehr so als Stress. Man ist resilienter. Es gibt eine gefühlte Temperatur.
Ja.
Es gibt eine gefühlte Arbeitsbelastung. Der eine sagt, hopp, das mache ich da auch noch. Der andere sagt, wie soll ich das denn noch schaffen? Bei gleicher Grundbelastung.
Mhm.
Und da kommen halt diese, ich nenne das die Rückenwindhormone fürs Gehirn, die kommen da ins Spiel. Und die hätte ich bei mir und bei euch gerne, ja, ganz, ganz weit oben. Für, ja, die Resilienz, für den Rückenwind im täglichen Leben. Es gibt nichts Schöneres.
Und dann kommt halt natürlich auch noch dazu, dass sich die Gesellschaft ja auch geändert hat. Also ich würde einfach sagen, klar, der Neandertaler, der hatte andere Probleme. Der hatte natürlich andere Probleme als heutzutage. Der hat eine Sepsis gehabt und dann war es halt vorbei. Aber heutzutage, ich sag mal, allein dieses Blaulicht von den Handys, ich kenne es ja selber, man ist im Bett, schaut sich nochmal irgendwas an. Man fährt gar nicht mehr runter, das Cortisol bleibt oben. Ich glaube, unsere heutige Gesellschaft tut schon auch sehr viel oder wir lassen viel mit uns machen, dass unsere Gesundheit einfach noch weiter weg ist als eh schon, oder?
Ja, also man muss wirklich aufpassen, man darf in den Strudel hineinkommen von den ganzen negativen Nachrichten.
Ja.
Und darum ist es immer so wichtig, mal sich zurückzulehnen und das Leben so wie ein externer Beobachter, sein eigenes Leben wie ein externer Beobachter zu betrachten, zu gucken, macht er alles richtig, macht er ein paar Sachen falsch, kann man da optimieren? Wenn man im Hamsterrad selber drinsteckt, hat man gar keine Zeit dafür.
Mhm.
Und das ist auch so wichtig, das erzähle ich meinen Seminaren immer, sich mal rauszunehmen und vielleicht unter etwas kompetenter Anleitung solche Sinnfragen des Lebens zu stellen. Sowohl gesundheitlich als auch halt psychisch, seelisch überlegen, was könnte ich besser machen in der Zukunft, um mein Leben noch schöner zu gestalten. Wenn man im Trott drin ist, hat man keine Zeit dazu.
Ja, und man hat ja gemerkt, auch an der Resonanz von Ben Ungeskriptet, dass das Thema Gesundheit, auch ganzheitliche Gesundheit, wahnsinnig wichtig ist bei ganz vielen Leuten. Also das Echo war ja großartig. Ich glaube, jetzt hat es inzwischen 700.000 Aufrufe auf YouTube. Für so ein kritisches Thema finde ich das wahnsinnig gut. Und man sieht es ja anhand der Kommentare. Die Leute schreiben dann sowas wie, wir haben kein Gesundheitssystem, sondern eine Krankheitsindustrie. Ist das etwas, das du unterschreiben würdest?
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Also Gesundheit spielt bei uns gar keine Rolle. Man wartet, bis die Menschen krank werden und dann wird symptomatisch behandelt. Nicht ursächlich, symptomatisch. In der Zahnmedizin sind die weiter. Also wird sehr viel Wert gelegt auf Prävention, auf Prophylaxe, auf die Zahnreinigung. Wir wissen alle, wenn man das gewissenhaft macht, dass viel weniger Karies entsteht.
Ja.
Also da wird Vorsorge betrieben. In Humanmedizin wartet man in aller Regel darauf oder bis das Kind in den Brunnen gefallen ist und dann wird therapiert und das dann meistens mit Tabletten und dann wird das nicht besser, sondern jeden Tag etwas schlechter.
Ja. Was sind denn so grundsätzlich die Rückmeldungen, die du vielleicht auch gelesen hast nach Ben Ungeskriptet, vielleicht auch aus dem Bekanntenkreis, aus dem Freundeskreis? Wie haben die Leute reagiert? Also vielleicht auch mal irgendwo angesprochen, hey, sie sind doch der aus Ben Ungeskriptet. Klar, du bist inzwischen selber schon eine Instanz, wenn man so sagen will. Viele Leute kennen dich auch schon, aber sicherlich hast du auch neue Leute erreicht und hast ja mal in einem ganz anderen Kontext gesprochen. Ja,
ja, es passiert immer wieder, dass Leute mich auf der Straße ansprechen und mich meistens am Hund erkennen. Ist natürlich, tut das sehr, sehr gut, wenn sie sagen, ich habe ihnen in der Corona-Zeit zu viel Halt und Zuversicht gegeben, Kraft gegeben. Das freut mich ungemein,
ja,
weil ich da auch sehr viel Gegenwind bekommen habe. Und jetzt kommt das Echo, das positive Echo auf den damals von mir tragenden Gegenwind. Und auch Ben Unscripted oder Ungeskriptet sind halt Leute auf mich zugekommen, von denen ich es gar nicht erwartet hätte, die mich vorher nicht gekannt haben und sagen, ah, es ist doch der von Ben Ungeskriptet. Natürlich, ja, freut mich das, wenn das Resonanz findet und dieses Thema Gesundheit einer immer größeren Anzahl von Menschen wirklich ans Herz gewachsen ist. Und die gemerkt haben, das normale Krankheitssystem hilft uns nicht wirklich, stimmt nicht ganz. Es kann sehr gut helfen, bei akuten Sachen, ja, kann sehr gut helfen.
Ja, ja.
Dass wir nicht immer ein generelles Medizin-Bashing machen, das liegt mir fern.
Ja.
Man muss sich aus beiden Welten das richtig rauspicken.
Mhm.
Also bei akuten Geschichten werde ich lieber von der normalen Medizin behandelt, zum Beispiel Bein gebrochen oder so. Da brauche ich keine Bachblüten und nichts. Da brauche ich einen guten Chirurgen wie den Micha, mein Nachfolger, der ein sehr, sehr begnadeter Unfallchirurg war.
Ja.
Und da freue ich mich, dass es sowas heutzutage gibt, dass man ohne Schmerzen operieren kann, also es Narkose gibt. Das ist natürlich alles super, super gut. Das sind wirklich die Errungenschaften der Medizin.
Ja.
Und mein Vorwurf geht mal an die chronischen Erkrankungen, die dann immer in meinen Augen falsch behandelt werden. Und da wende ich mich dagegen und versuche aufzuklären, was ich selber tun kann, um nicht in diese Medikamentenfalle hineinzugeraten. Stichwort Polypharmazie. Wenn man mehr als 3-4 Medikamente gleichzeitig nimmt, kann kein Mensch der Welt mehr, ja, voraussagen, wie die interagieren. Es gibt ja die Nebenwirkungen, es gibt auch die Wechselwirkungen. Und das ist dann fast ein bisschen Roulette spielen. Und da war mein Bestreben immer, 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 diese Liste der Medikamente zusammenzustreichen, zu kürzen. Was geht rausnehmen, was geht ersetzen durch natürliche Methoden, natürliche Mittel zum Beispiel. Was heute verordnet wird, wie Haribo, ist zum Beispiel Blutverdünnung, Xarelto, solche, das sind Cash-Cows der Medizin,
ja,
die werden dementsprechend sehr oft verordnet. Und eine Alternative wäre Natokinase. Natokinase, ein Enzym aus Soja, was genauso gut wirkt und praktisch keine Nebenwirkungen hat. Das war mein Bestreben, die Leute wegzuholen von der Polypharmazie,
ja,
und hin zu natürlichen Substanzen, ohne Nebenwirkungen, nur mit positiven Nebenwirkungen.
total spannend, auch bei Ben Ungeskriptet gibt es einen Kommentar, der hat hier irgendwie 2300 Likes und da schreibt jemand öffentlich, Ben heißt er, ist nicht natürlich der Ben Ungeskriptet, sondern ein anderer mit dem gleichen Namen. Meine Großmutter hatte im Alter von 85 Jahren 12 Medikamente verschrieben bekommen, 2 für echte Probleme und 10, um die ganzen Nebenwirkungen zu behandeln. Als sie weitere Probleme bekam, meinte der Arzt lapidar, liegt an ihrem Alter, hier ist Medikament Nummer 13. Das ist jetzt eigentlich gar nicht so witzig, aber es klingt so irre. Das hat das
ist aber
fast,
typisch.
Ja, das hat das fast zum Überlaufen gebracht, schreibt Ben. Sie hat schlagartig alle Medikamente abgesetzt. Der Arzt hat ihr dringend davon abgeraten. Er meinte, es würde sie sofort unter die Erde bringen. Tatsächlich geht es ihr seitdem wunderbar. Jetzt die Pointe. Sie ist 101 Jahre alt geworden.
Sehr, sehr, sehr gut. Ich kann aus persönlicher Erfahrung, aus meinem Umfeld das auch berichten. Meine eigene Frau Mama war, als ich so in der 2. Klasse war, ziemlich schwer krank. Und sie war Zahnärztin, ist nicht mehr zur Arbeit gegangen, lag viel im Bett zu Hause. War in Sanatorien und dann eines Tages ist die ganze Familie Spalier gelaufen bei uns. Ich habe das damals nicht begriffen, was los war. Mhm. Sie wollte sich von allen Menschen verabschieden und dachte, sie würde bald sterben. Ich war 6, 7 Jahre alt. Und dann hat sie alle Medikamente abgesetzt, die sie vorher verordnet bekommen hat. Und dachte, dann stirbt sie ganz schnell. und dann zack. Ist sie wie Phönix aus der Asche.
Tragisch
ist
komisch.
Sie wieder, ist sie, hat sich wieder erholt, ist dann nach sechs Wochen wieder in die Arbeit gegangen. Also das war, für mich war das ein Schlüsselerlebnis.
Wollte ich gerade fragen, das ist doch ein Moment, in dem du schon ganz früh gespürt hast, da kann doch irgendwas nicht stimmen, oder?
Ja, ich habe es ehrlich gesagt erst im Nachhinein verstanden. Damals war ich einfach nicht reif genug mit 6, 7 Jahren. Aber ich habe es im Nachhinein, habe ich 1 und 1 zusammengezählt und ja. Und das war für mich, wie gesagt, ein Ereignis, was mein ganz zweites Leben geprägt hat.
Mhm. Wow. Das ist, glaube ich, auch etwas, was du dann wahrscheinlich intuitiv, klar, du konntest es nicht benennen, aber intuitiv gespürt hast, das kann doch nicht sein. Die Mama nimmt die Medikamente nicht mehr und es geht dir besser. Das sollte eigentlich, haben wir es ja andersrum gelernt. Nimm Medikamente, ja, dann geht es dir besser. Nimm die Impfung, dann bist du geschützt. Ja, vor allem schützt du natürlich andere. Zwinker, zwinker.
Richtig, richtig.
Aber
man
das
schützt
heißt
vor allem
ja,
BioNTech und Pfizer.
Genau, aber das ist ja auch sehr, sehr schwer, da einfach mal den anderen Gedankengang zu wagen. Weil er, ich würde fast sagen, imprägniert ist bei uns im Kopf. Also wir sind so sozialisiert damit, hey, Medikamente sind wichtig, das wird ja nicht in Frage gestellt und jeder, der das in Frage stellt, ist halt ein Schwurbler oder zumindest irgendwie fragwürdig oder ein Quacksalber. Und immer mehr Menschen spüren, naja, das muss ja nicht unbedingt so sein. Und genau wie du sagst, im Umkehrschluss heißt es ja nicht, dass Medikamente per se schlecht sind. Ja, ich bin auch dankbar. Ich habe auch ein Ibuprofen schon mal genommen. Ich hatte auch Momente, in der ich der Schulmedizin dankbar war. Aber sie ist eben nicht alles. Und darum geht's, um dieses nicht schwarz oder weiß, sondern beides darf koexistieren.
Sowohl als auch. Völlig richtig, ja.
Genau. Du hast ja selber auch mit Heilpraktikern gearbeitet in der Praxis, oder?
Ja, ich habe mindestens 10 Jahre in meiner Praxis eine Heilpraktikerin mit drin gehabt. Mhm. Und wir haben uns gegenseitig gut unterstützt. Heilpraktiker dürfen ja nicht mit Medikamenten arbeiten, die müssen mit natürlichen Stoffen arbeiten.
Ja.
Und da habe ich einiges von ihr gelernt. Ich konnte vielleicht auch was ihr beibringen. Und was sie halt sehr gut konnte, war Osteopathie und Chiropraktik, wo ich halt sehr wenig Ahnung hatte. Und das war Hand in Hand. Dann mussten die Leute, die bei mir waren, für Einrenken und so, wenn der Wirbel vielleicht bei der Halswirbelsäule ein bisschen verschoben war, musste nicht extra woanders hin einen Termin ausmachen. Das wurde auf einem kleinen Dienstweg, wurde das dann wieder eingerenkt. Das war eine gute Arbeit, Hand in Hand, war sehr, sehr angenehm. Nicht nur für mich, auch für die Patienten.
Du hast ja sehr viele Patienten gehabt. Kannst du mal eine grobe Zahl nennen? Was glaubst du, wie viele Leute hast du in deiner Laufbahn? Uff. Nur mal geschätzt.
Ja, 10.000 locker, glaube ich.
Da kam doch bestimmt auch, klar, da kamen manche über Empfehlungen, die haben gesagt, hey, der Spitzbart, irgendwie alle anderen Ärzte wissen nicht weiter, dann gehe ich zum Spitzbart. Aber du hast doch sicherlich auch Leute gehabt, die gesagt haben, hey, ich weiß nicht, wer sie sind, meine Frau findet sie irgendwie gut und die meint, ich soll zu ihnen gehen und ich glaube daran nicht. Und trotzdem könnte ich mir vorstellen, Suggestivfrage, dass es trotzdem oft geholfen hat, dass die trotzdem gesund wurden. Stimmt das?
Ja,
oder?
Es ist ja meistens so, wenn ein Mann allein im Wartezimmer sitzt, dass eine kluge Frau dahinter steckt. Also der Mann kommt meistens erst dann, wenn er den Kopf unterm Arm trägt. Und also die kommen gerne spät. Mhm. Und Frauen sind da etwas klüger, vorausschauender und die sind mehr Richtung Prävention unterwegs. Mhm. Also das ist auch sehr häufig so, dass ich merke, dass Frauen bei mir anfragen, was ihr Mann tun soll. Ja, also dass ich mache so, ich beantworte solche Fragen höchst ungern, muss ich sagen.
Ja.
Wenn die für sich fragen, ist es für mich völlig in Ordnung. Aber wenn die für andere fragen, dann tue ich mich sehr, sehr schwer, das wirklich zu beantworten. Weil es gibt, es ist schon mal vorgekommen, dass jemand sagt, ja, mein Mann hustet die ganze Zeit und raucht 2 Schachteln Zigaretten. Was soll er denn tun? Und ich muss gleich sagen, mit Vitaminen hat er nichts am Hut. Ja. Also da sind mir die Hände gebunden und dann sage ich, komm, der sollte weiter seine 2 Schachteln rauchen. Und ich rede nur den Mund fusselig und wird das dann ohnehin nicht umsetzen, was ich sage. Also ist mir ehrlich gesagt die Zeit zu schade und darum bitte ich auch alle, wenn sie von mir Informationen haben möchten, nur für sich zu fragen und nicht für andere. Natürlich, wenn eine Mutter für ein Kind fragt, das geht gerade noch. Aber für Onkel, Tante, Eltern oder so, lieber nicht fragen, weil ich mir nicht sicher bin, wie weit die das umsetzen. Wenn die selber die intrinsische Motivation haben, mich zu fragen, ist das völlig in Ordnung. Aber für zweite, dritte, bitte nehmt Abstand und fragt mich da nichts mehr.
Den Appell haben wir, glaube ich, alle verstanden. Kann ich auch nachvollziehen.
Okay.
Ne? Natürlich, klar, das ist so, wie wenn ich zu dir, jetzt kennen wir uns sehr, sehr gut, ja. Und es wäre so, wenn ich zu dir gehe und sage, du, Michael, lass uns doch bitte mal ein Blutbild machen. Und dann sagst du, du Schulter, pass auf, bevor wir das machen, das ist Perlen vor die Säue, friss einfach mal weniger, ernähr dich besser und beweg dich jeden Tag und dann schauen wir weiter. Das hat ja auch was mit Respekt zu tun.
Ich finde das aber gar nicht so schlecht, auch mal so ein Blutbild zu machen, nicht im Sonntagskleid.
Ah, okay.
Das machen ja viele Leute, die legen 14 Tage Wohlverhalten an den Tag, weil sie wissen, in 14 Tagen habe ich Blutuntersuchung. Nice. Dann lassen sie Blut abnehmen und sagen, oh, mein Ergebnis ist ja so toll. Danach machen sie weiter wie vorher. Also das läuft ein bisschen unter Selbstbetrug. Also lieber nicht im Sonntagskleid untersuchen, sondern ruhig mal unter normalen Bedingungen. Und hat dann auch eventuell die Motivation, das so zu verbessern langfristig, dass die Blutwerte auch dann gut bleiben. So würde ich das vorschlagen.
Okay. Aber weil bei manchen Leuten siehst du ja wahrscheinlich schon an, wo das Problem liegt. Da könnte ich mir vorstellen, braucht es möglicherweise gar kein Blutbild. Die kommen da rein oder kamen rein. Und du konntest ja schon oftmals, hast du mir mal erzählt, denen fast genau sagen, was das Problem ist. Also
ja, da, die wollen es natürlich schwarz auf weiß haben.
Klar.
Ich habe da pro forma das Blut abgenommen und ich sehe natürlich auch nicht alles. Obwohl die Erfahrung da nach fast 40 Jahren dann doch relativ gut vorhanden war. Dass man die Pappenheimer dann an der Nasenspitze erkennt und weiß, was da eigentlich zu tun wäre.
Ja.
Und habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, die meisten Patienten verraten die eigene Diagnose in den ersten Sätzen. Also man muss das Arzt sowieso gut zuhören und nicht gleich unterbrechen. Und meistens, ich habe mir oft die ersten Sätze mit aufgeschrieben, weil ich wusste, da steckt die Diagnose schon drin.
Du hast mal ein Erlebnis gehabt mit einem Mann, der kam, glaube ich, mit sehr vielen Notizen, oder?
Ja. Ja, der hat, es war ein systematischer Fehler. In meinen Augen hat er das falsch gemacht. Der hat einen Festakt mir überreichen wollen, so eine Excel-Tabelle mit seinen ganzen Befindlichkeitsstörungen der letzten 6-8 Wochen. Hat er alles aufgeschrieben und ganz fein dokumentiert mit Datum und Uhrzeit und wollte es mir in einem Festakt überreichen, Herr Doktor, damit Sie ein Bild von mir haben. Da habe ich gesagt, das Bild habe ich jetzt schon, habe ich gesagt. Stehen Sie auf und zerreißen das hier. Der hat mich ganz entgeistert angeschaut, habe es aufstehen, zerreißen, sonst bin ich nicht Ihr Arzt. Hat das gemacht. Es war ein Unternehmer, 60 Jahre alt. Ich glaube, so viele Leute haben mit ihm vorher nicht so gesprochen. Aber ich habe ihn eigentlich mental getillt. Ich habe gesagt, das, was Sie da machen, ist ein systematischer Fehler. Sie schreiben immer das auf, wo es Ihnen nicht gut geht. Dadurch manifestieren Sie das. Sie manifestieren das Negative. Und habe gesagt, jetzt können Sie wieder hinsetzen nach dem Zerreißen. Setzen Sie sich wieder hin und jetzt schreiben Sie bitte immer genau das auf, wenn es Ihnen gut geht. Und das bringen Sie mit das nächste Mal. Das würde mich interessieren.
Na, schön.
Also wenn ich dem jetzt gesagt hätte, das ist aber sehr ungünstig, was Sie da machen. Das geht da rein und da wieder raus. Aber durch diese Handlung, das Zerreißen lassen, dass ich es gar nicht angefasst habe, sei sein Papier, das hat dann bei ihm schon was bewirkt. Da kann man in einer 1, 2, 3 Sekunden kann man das Leben eines Menschen positiv verändern, wenn man die richtigen 2, 3 Sekunden erwischt. Das bringt mehr als 10 Minuten reden.
Wobei, ich weiß ja von dir, dass gerade die Zeit oder die Intensität des Kontakts sehr, sehr wichtig ist. Das ist ja wie bei Dr. Micha. der hat es neulich auch nochmal auf den Punkt gebracht. Es geht eben darum, diese Verbindung zum Patienten herzustellen. Nicht der kommt rein, zack, der Nächste, sondern zu spüren, was will der? Wie wichtig war denn dieser Part? Also ist der vielleicht mindestens genauso wichtig wie dann das Blutbild? Vielleicht sogar noch wichtiger? Also diese Anamnese quasi, dieses Aufnehmen, dieses Zuhören, das mit ihm zusammen dran arbeiten.
Ja. Also es ist natürlich unheimlich wichtig, den Menschen mit allen Kanälen, allen Sinnen zu erfassen, im Ganzen zu erfassen. Und ich habe auch deswegen nie einen Computer auf dem Tisch stehen gehabt, wo ich in meinen Computer reinschaue und dann sagt der Patient was und dann schreibe ich wieder weiter rein. Ich habe den angeschaut, habe in die Augen geschaut, habe ihn als Ganzes erfasst, natürlich ein paar Notizen gemacht, aber auf Papier, in die Karteikarte und halt nicht in den großen Computer, der richtig zwischen den Menschen dann steht, was in meinen Augen halt nicht sehr förderlich ist für ein vertrauenswürdiges Gespräch.
Man fühlt sich wie eine Karteikarte, ne?
Ja, ja.
Genau.
Natürlich gab es Patienten mit Karteikarte mit dem roten Reiter drauf. Das waren die besonders schwierigen Patienten. Und die habe ich dann versucht wegzuloben in andere Praxen. Ja. Ich habe eine Weile in Nürnberg gearbeitet, da ist Siemens um die Ecke. Mhm. Und wenn er bei Siemens war und sie Lehrerin, das war so eine Kombination, die etwas schwieriger war unterm Strich.
Okay, also hast du öfter gehabt quasi?
Ja, ja.
Okay. Aber was waren die Probleme da?
Ja, die viele wissen erstens alles, zweitens alles besser. Und wenn die Leute beim großen Konzern arbeiten, denken, die müssen eine Sonderhandlung, Sonderbehandlung bekommen. Mhm. Und bei mir hat jeder eine Sonderbehandlung bekommen. Und wenn die gesagt haben, ich bin aber von der und der Firma, dann bin ich eher einen Schritt zurückgegangen. Wenn die gesagt haben, wenn ich gedacht habe, sie sind so wichtig, diese Leute so wichtig, dann sollen sie vielleicht doch woanders gucken.
Ja.
Wo sie Leute damit imprägnieren können.
Aber bei,
also
dir,
mich eher nicht.
Bei dir kamen ja, wenn ich mich richtig erinnere, auch Leute aus anderen Ländern. Also erst mit dem Flugzeug, dann sind die vom Flughafen irgendwie, so erinnere ich mich, aus Erzählungen, dann mit irgendwelchen Limousinen auch mal gekommen oder Fahrern.
Helikopter,
weil die gesagt haben, ey, kein Arzt kann mir helfen, Spitzbart schon. Also ja. Das waren ja auch ganz Wohlhabende oder also Leute aus einer anderen Gesellschaftsschicht. Die haben wahrscheinlich aber da im Gegensatz zu den Siemens, also nichts gegen Siemens jetzt an der Stelle natürlich, ja, aber die haben wahrscheinlich da anders agiert. Die waren da vielleicht sogar demütiger, kann ich mir vorstellen.
Je wichtiger, Menschen, alle, jeder Mensch ist gleich wichtig, aber
ja, klar.
Je höher die Positionen waren, desto einfacher wurden die wieder.
Mhm.
Das wurde mal einer angekündigt über sein Büro, Italiener, ein MIP. Das kannte ich bis dahin nicht. VIP kannte ich, MIP.
Kann ich auch nicht.
Musste ich erst lernen, Most Important Person.
Und das gibt's wirklich?
Ja, also ich kannte das nicht.
Okay.
Da hat Berlusconi noch gelebt und da dachte ich, das könnte Berlusconi sein, der jetzt kommt.
Ah ja.
Das weil ich einige dieser Kaliber schon hatte.
Ja.
Und dann kam aber ein sehr, sehr feiner, älterer Herr. Und wir hatten damals in der Praxis, weil die Leute ja nüchtern gekommen sind, gab es für jeden Patienten einen Obstteller hinterher, Obstteller und Kaffee oder was, ja. Tee, was sie wollten. Und der hat sich 10-mal bedankt hinterher für den Obstteller. Also der ist, wenn er nie als MIP oder VIP angekündigt gewesen wäre, der wäre wie jeder andere da durchgegangen und der wollte eigentlich diese Spezialbehandlung gar nicht. Hat eh keine bekommen, aber natürlich waren wir gespannt, wer da kommt, weil kein Name verraten wurde.
Ja.
Aber das waren Menschen, die sind so smooth da durchgegangen, die waren dankbar und die müssen keinem was beweisen. Und das waren wirklich genau ganz einfache Menschen, sind mir sehr lieb. Und die werden auch wieder einfach, diese Menschen da oben. Die werden auch wieder einfach die sind dankbar für alles Normale.
Ja.
Und nur die in der Mitte sind, die Sandwich-Positionen, da sind manchmal so ein paar dabei. Die ich jetzt nicht zwingend täglich in meiner Umgebung brauche, um es höflich auszudrücken.
Ich weiß ja, bei dir gab es ja diesen Raum, diesen Infusionsraum, wunderschön eingerichtet. Und ich lag ja auch ein paar Mal drin, habe die Infusion bekommen. Und als dann in der Zeit, in der du die Praxis aktiv betrieben hast, war das ja auch ein reger Verkehr da drin, also ein Geschäftsverkehr, also da sind Leute ein- und ausgegangen. Klar. So, ja genau, nicht der Verkehr. Nein, wir wollen hier keine nichts Falsches sagen. Das war
wo wir schon Ehen gestiftet haben. Da.
Ja, was?
Obwohl wir schon Ehen gestiftet haben.
Ach, echt jetzt?
Weil die Leute kommen ja ins Reden da bei der Infusion.
Nee, oder? Echt jetzt?
Ja.
Also da haben sich dann Leute kennengelernt bei der Infusion.
Ja, genau.
Erzähl mal, komm.
Die haben schon mal die gleiche Topic, Gesundheit, schon mal ein gemeinsames Thema, was ihr verbindet.
Ja.
Und dann haben die Infusionen drin, dann sind die erstmal natürlich auf Wolke 7.
Was habt ihr da drin? Komm, jetzt sag mal ehrlich. Sind das nur normale Vitalstoffe?
Ja, also Grundbausteine, genau.
Vielleicht das Aphrodisiakum noch drin, ne?
Ja, unterm Strich schon. Aber diese Aphrodisiaka macht der Mensch dann selber. Aus diesen Grundbausteinen, die über die Infusion geliefert werden. Also war immer sehr, sehr lustig. Die Leute, ja, sehr interessante Gespräche. Also ich habe mich manchmal mit reingesetzt, mir auch eine Infusion verpassen lassen, wenn ich gerade Zeit hatte. Einfach nur ein bisschen teilzuhaben, war immer sehr, sehr interessant.
Das war also Real-Life-Tinder, was du da hattest, sozusagen.
So war es, genau.
Ja. Ja. Okay, wie muss ich mir das vorstellen? Da ist dann ein VIP oder MIP und daneben sitzt waren ganz normale Leute. Wie du sagst, es geht ja nicht um die Menschen selber. Da gibt es jetzt für mich nicht schlechter oder besser. Aber klar, wie du sagst, ein anderer Berufsstand. Und dann sitzt halt der CEO neben dem, der halt irgendwie gerade den Kuhstall ausgemistet hat und unterhalten sich ganz entspannt.
Ja. Wenn dir keiner dazwischen steckt, der zeigen möchte, wie wichtig er ist. Das sind halt diese mittleren Positionen. Das hört sich der viel wichtigere, du weißt, was ich meine.
Ich weiß, was du meinst, ja.
Der findet es gar nicht so interessant, wie wichtig der ist.
Das ist auch meine Erfahrung, ja.
Und für die anderen, die vielleicht die mit ihren Händen arbeiten, für die sind das einfach dann Angeber und Kotzbrocken.
Ja. Ich meine, da ist natürlich Diskretion das oberste Gebot, deswegen ist mir schon klar, dass du keinen Namen nennen darfst, aber magst du uns mal ein bisschen mitnehmen? Wer kam denn da so alles zu dir? Magst du da mal so ein bisschen uns mit reinnehmen?
Ja, wie gesagt, Schweigepflicht ist das oberste Gebot.
Ja.
Und von ein paar Leuten, die haben das in der Zeitung auch gesagt, dass sie zu mir kommen, trotzdem würde ich es jetzt nicht zwingend wiederholen.
Ja.
Und
mir geht es nicht um die Namen, aber so aus welcher Branche vielleicht die Leute kamen. Mal jemand, wo du sagst, da kam jemand, sei es mal, was weiß ich, jemand von Regierungsmitglied aus einem anderen Land, wo man auf einmal merkt, so, oh, jetzt kommt da aber aus dem und dem Land ein Regierungsverantwortlicher, was ist da denn los?
Ja, ich muss sagen, Politiker waren erstaunlich wenig da.
Ja.
Erstaunlich wenig. Natürlich Manager und Führungskräfte aber wie gesagt, quer durch die Bank alles Mögliche da gewesen. Das war das auch so das Interessante, war das Salz in der Suppe, weil jeder Mensch ist von sich aus anders. Und so war es auch nochmal sehr, sehr, sehr heterogen.
Ja, schön.
Die Patienten. Und die waren halt genauso dankbar, egal ob es jetzt ein Vorstand ist vom DAX-Konzern oder manche sind aus den USA gekommen, jedes Jahr aus den USA hergeflogen gekommen. Und ich habe die schon so lange gekannt und betreut, dass ich gewusst habe, die haben so einen Steady State, die haben so gleichmäßig gute Blutwerte, dass die wegen mir gar nicht jedes Jahr kommen müssten. Aber manche haben es dann trotzdem gemacht, um einfach die Sicherheit zu haben.
Das heißt, da sind Leute gekommen, die eigentlich auf dem Papier super gesund waren und die Leute, die es vielleicht nötig hätten.
Die es dann bleiben wollten. Das ist ja mein Ansatz gewesen. Ja, nicht erst kommen, wenn das Kind in den Brunnen gefahren ist, sondern das Gestalten, aber man kann das aber relativ gut überblicken. Wenn man die Patienten vielleicht schon 15 Jahre betreut und man sieht, dass die Blutwerte immer konstant im guten Bereich sind, dann würde ich jetzt nicht sagen, kommen Sie in 3 Monaten wieder zu messen. Da habe ich mal gesagt, kommen in 3 Jahren wieder. Na, ich will nächstes Jahr wieder kommen.
Okay, das heißt also, wenn ich gute Blutwerte habe, jetzt zum Beispiel in der Masterclass Blut, dann muss ich jetzt nicht nach 3 Monaten wieder zum Labor, weil die Wahrscheinlichkeit, dass das wieder gut sein wird, wenn ich mein Leben jetzt nicht grundlegend ändere, ist hoch. Und wenn ich aber halt schon merke, oh, da gibt es viele Defizite, dann macht es wahrscheinlich Sinn, bald wieder mit einem Abstand von ein paar Monaten.
Also wie gesagt, wenn sie wiederholt gut sind, die Werte, dann kann man die Abstände verlängern. Und wenn manche sagen, ich gehe routinemäßig jedes Jahr, lasse ich das untersuchen, dann kann das sein, dass es viel zu lang ist, die Zeitdauer. Zum Beispiel, wenn Blutwert sehr schlecht wäre, möchte ich kein Jahr abwarten, um zu gucken, dass das, was sie getan hat, mich gewirkt hat. Wenn ich Patienten A das und das empfehle, dann macht das, funktioniert's. Bei Patienten B funktioniert es nicht. Muss ich gucken, warum funktioniert es nicht? Da möchte ich das nicht im Jahr wissen, dass nicht funktioniert, dann will ich es in 3 Monaten wissen, dass der kritische Wert dann doch in den richtigen Bereich hineinkommt. Zumindest von der Tendenz her. Dann kann man das, je besser die Werte werden, halt die Abstände immer, immer länger machen.
Du hast mir mal erzählt, für dich war es wahnsinnig schwierig, als Menschen zu dir kamen, bei denen auch du gesagt hast, ich kann euch da jetzt nicht mehr helfen. Weil zu dir kamen ja ganz viele Menschen, denen andere Ärzte schon gesagt haben, nee, da sind wir mit unserem Latein, mit unserem Medizinerlatein am Ende. Und dann haben die sich auf die Suche gemacht, haben irgendwann gemerkt, ey, da gibt's ja diesen Spitzbart und sind dahin. gab aber auch Leute, denen konntest auch du nicht mehr helfen. Warum war das so oder beziehungsweise was hat es mit dir gemacht?
Also manche sind wirklich hergekarrt worden, gerade noch lebendig bei mir mit größten Anstrengungen reingehieft worden. Und das war dann wirklich so schwierig für mich zu sagen, dass ich da leider nichts mehr machen kann. Manchmal ist einfach der Zug abgefahren und dann, wenn man sieht, die sind schon vom Krebs zerfressen und nur nach Haut und Knochen, die Augen stehen so raus und so. Also das war für mich sehr, sehr schwer, die wieder heimzuschicken und keine große Hoffnung geben zu können. Natürlich, man sollte man die Hoffnung rauben, das sollte man nie machen als Arzt. Aber natürlich einfach sagen, geh nach Hause und iss eine Bratwurst, dann geht's dir wieder gut. Das kann man natürlich auch nicht machen. Also es war immer eine Gratwanderung, oft nicht ganz einfach und für mich auch manchmal emotional belastend.
Ja. Gab's, also wann hast du das erste Mal gemerkt, hier komme ich mit der Medizin, wie ich sie mache, irgendwie an eine Grenze? Und also kannst du dich an diesen Moment erinnern? Weil ich kann mir vorstellen,
dass... Ja, es gab da mehrere Ursachen, die es natürlich geben. Entweder das, was ich den Leuten sage, sie machen es nicht, was aber wirklich sehr, sehr selten war. Wenn die zu mir kommen, haben die schon die Motivation gehabt, was zu verändern. Vielleicht, wenn mal einer angekarrt wurde über Verwandte. Ich kann mich erinnern, da kam ein junger Mann, Alkoholiker hoch 10, der wurde von der besorgten Verwandtschaft wurde der gebracht. Der kam noch mit einer Flasche Wodka, morgens um 10 eine Flasche Wodka in der Hand, kam dann in die Praxis hinein.
Ja.
Und der wollte ja selber gar nichts verändern. Der ist auch, glaube ich, 6 Wochen später ist der gestorben.
Oh, scheiße.
Also er hat sich wirklich totgesoffen. Also wie gesagt, ich kann das für die Menschen nicht machen, was sie tun müssen. Das müssen sie selber machen. Ich kann nur der Wegweiser sein. Und wenn die schon so despektierlich kommen mit einer Flasche Wodka in der Hand und dann vor mir noch saufen, dann ist mir meine Zeit auch offen gesagt ein kleines bisschen zu schade.
Ja.
Das waren halt die besorgten Angehörigen, die dachten, ich könnte zaubern.
Ja.
Aber leider.
Ich meine, Alkoholsucht, ich meine, der hat sich das wahrscheinlich auch irgendwie nicht ausgesucht, in dem Moment süchtig zu sein. Das entsteht ja dann mit der Zeit, gibt es verschiedene Faktoren sicherlich. Aber wie du sagst, also das ist dann halt zu spät. Und wenn, da ist auch ein Arzt wahrscheinlich dann der Falsche. Das braucht dann wahrscheinlich eher eine Suchtberatung als einen Arzt, der dann sagt, hey, du, nimm mal mehr Vitalstoffe und wir schauen jetzt mal, dann hat der überhaupt keine Möglichkeit, das wahrzunehmen. Ja, da bist du ja auch der falsche Ansprechpartner.
Ja, ja. Und vor allen Dingen müssen die das selber erkennen und es selber verändern wollen. Und das kann, wie gesagt, kein anderer für die Leute tun, das müssen sie selber machen. Und da muss der Impuls von innen kommen. Dann gebe ich gerne Hilfestellung, dann helfe ich sehr gerne. Aber man muss schon merken, die Leute wollen das wirklich und nicht nur die Angehörigen.
Ja. Du, ich erinnere mich an eine Geschichte, da gab es eine Frau, die sehr depressiv und verstimmt war an irgendeinem Ort. Ich weiß nicht, ob es Kroatien war oder irgend so Rumänien, weiß ich nicht mehr. Und du hast mal erzählt, die war...
Kroatien
war es. Und die war davor sowas von fit. Die war im Dorf bekannt für ihre, ja, für ihre Lebensfreude. Und die hat sie aber irgendwann verloren. Und dann kamst du und hast da was gemacht. Das fand ich total spannend.
Ja, also die ist dann von Freunden gebracht worden. Die hatte einen hohen Leidensdruck. Die war bekannt als wirklich Stimmungskanone. Und dann ist die wirklich als Häufchen Elend zu mir gebracht worden. Und ich habe in der Praxis schon mal die ersten James-Bond-Infusionen gegeben, also Aufbau fürs Gehirn. Und ihre Medikamente abgesetzt, ganz, ganz wichtig. Die Medikamente, die man schnell absetzen kann, schnell raus und die anderen ausgeschlichen.
Was hat die, genommen? Antidepressiva oder was?
Antidepressiva, ja. Und dann gibt's noch so Tavor, solche Sachen. Mhm. Das ist Gift, nur Beruhigungstabletten, aber das macht Leute abhängig, süchtig. Und das wird immer schlechter dadurch und niemals besser. Mhm. Und da habe ich halt einfach den Ruder rumgerissen und dann... behutsam wieder aufgefüllt und die anderen Sachen ausgeschlichen. Und dann war die 6 Wochen später, war die wieder ganz die Alte, zurück in ihrem Dorf in Kroatien. Da hat sie mich eingeladen zum Fischessen. Und dann sind die ganzen Freunde gekommen. Das war wirklich rührend schön. Und alle haben ihre Krankengeschichten mitgebracht oder ihre Krankenangehörigen. Also das war, da gab es echt einen Stau im Ort.
Ja.
Weil die wussten, dass ich da bin.
Stelle ich mir aber auch, muss ich ehrlich sagen, sehr schwierig vor. Gerade auch zum Beispiel auf Social Media oder jetzt bei den ganzen Kommentaren auf den Kanälen. Es kommen ja sehr, sehr viele Menschen zu dir, die fragen dich um Hilfe. Und grundsätzlich weiß ich auch, du bist jemand, der so viel er kann, helfen möchte. So, das ist deine Grundprämisse dieser ganzen Einstellung, deine Grund-DNA. Auf der anderen Seite gibt es aber auch hier natürlich eine Grenze. Du kannst ja nicht allen helfen. Also du kannst ja nicht jedem Menschen zurückschreiben und mit dem dann alle Werte durchgehen. Auch wenn ich weiß, du machst es hin und wieder und versuchst zu helfen. Aber wie hast du das für dich geregelt? Weil du musst ja für dich auch irgendwo eine Grenze ziehen, sonst gehst ja du auch kaputt.
Ja, also ich musste gucken, dass meine Lebensqualität nicht leidet darunter. Also ich bekomme sehr viel Qualität zurück durch die dankbaren Menschen. Das gibt mir sehr viel.
Ja.
Das ist auch mit meiner Motivation, da weiterzuhelfen. Aber wenn das zu ausführlich wird und dann kommen bei Instagram, Facebook kommen dann so Laborberichte so klein zu lesen, verweise ich Leute auf die Masterclass Blut, wo sie die ganzen Blutwerte eingeben können und dann bekommen sie eine Beurteilung, als ob ich sie gemacht hätte. Also ich habe sie gemacht, aber ich habe nur die Algorithmen festgelegt und da kann man eine sehr gute Auswertung bekommen und genau wissen, was muss ich tun, was muss ich wie lange einnehmen, um spezielle Defizite auszugleichen. Und dann kann man das so machen und das ist dann sehr viel effektiver als so klein am Handy und wo gar nicht so wichtige Blutwerte gemessen sind.
Ja, ja.
Müsste wie lieber die wichtigen Werte messen und die alle optimieren.
Das war ja auch der Grundgedanke der Masterclass, zu sagen,
das ist die Masterclass Blut.
Genau, man nimmt dein ganzes Wissen aus den letzten 40 Jahren, komprimiert es. Na gut, 9 Stunden sind immer noch lang, also so das große Paket sozusagen, aber alles, was wichtig ist, dann kann sich jemand das raussuchen, was für ihn in der Lebenssituation gerade Sinn macht. Erschöpfung, Depression, essentielle Medizin, was auch immer.
Bewegung.
Ja, genau.
Ernährung.
Genau. Es sind viele, viele, viele Dinge, die natürlich wichtig sind. Kannst du dich an deinen ersten Patienten erinnern? Ist es sowas, wo man sagt, das war meine erste Liebe sozusagen oder der erste Patient? Oder ist es schon so lange her, dass das weiß ich gar nicht mehr?
Ich muss gestehen, ich weiß es nicht. Ja. Nein, kann mich nicht mehr erinnern. Weder im Krankenhaus noch in der Praxis hinterher.
Aber du musst ja aufgeregt gewesen sein. Das muss ja so sein. Du musst ja aufgeregt gewesen sein.
Naja.
Oder?
Also nicht wirklich. Ich habe ja das gemacht, was ich kann, wovon ich weiß, dass ich es kann.
Ja.
Und richtig aufgeregt war ich nicht.
Okay.
Wenn ich auf die Bühne gehe, habe ich immer Lampenfieber anfangs. Also die ersten 5 bis 10 Minuten vorher habe ich Lampenfieber. Und wenn ich das nicht habe, ist es eine Missachtung des Publikums. Also über das Lampenfieber komme ich auf ein höheres Energieniveau und dann gehe ich raus auf die Bühne und dann bin ich präsent. Habe ich gestern noch mit Leuten gesprochen, die bei meinem großen Vortrag waren hier in Salzburg, 1200 Leute, die sagen, wie macht ihr das, kommt auf die Bühne, sowas von locker, scheinbar locker. Natürlich ist anfangs eine Anspannung da, aber die weicht dann ziemlich schnell, wenn man im Flow ist. Und bei Vorträgen, Seminaren gebe ich eigentlich die ersten 10 Minuten gebe ich volle Energie. Also keine Chakra-Energie, aber ich gebe sehr viel Energie. Und die, anscheinend ist es eines meiner wenigen Talente.
Ach, du hast schon ein paar.
Springt diese Energie schnell auf die Menschen über.
Ja.
Und dann wird das wunderschön, dann steigt die Energie im ganzen Saale. Und dann kann man auf diese Energiewelle surfen. Dann ist es auch nicht anstrengend für mich. Das ist wirklich die reinste Freude. Und darum mache ich zum Beispiel nicht Vorträge oder unter freiem Himmel. Das habe ich mal gemacht, war ich eingeladen von einer Firma auf Hawaii. Es gibt ja nichts Schöneres als Hawaii, freie Natur.
Wunderschön.
Wunderschön, wunderschön. Aber dann sitzt er in einem wunderschönen Garten und alles andere ist interessanter, als der da vorne, der da redet, als dieser Clown da vorne. Da muss ein Schmetterling vorbeifliegen, der ist ja schon 10-mal interessanter, als der da vorne spricht. Und man kann die Energie nicht bündeln. Und wenn die Räume geschlossen sind, also ich achte auf geschlossene Türen auch, bevor ich anfange. Ich will die Energie im Raum haben. Das mag esoterisch klingen für manche, aber ich kann das spüren, ob die Energie rausfleucht irgendwo oder ob die da ist.
Wie war das auf Hawaii? Was war das für ein Vortrag? Das ist ja total spannend.
Ja, da war eine Firma, die haben eine Woche Hawaii gemacht, eine Woche Hawaii. Ich habe jeden Abend...
Nein, Quatsch, schon Spaß. An der Stelle jetzt ist es raus. Ja.
Nein, das waren sehr wohlhabende Kunden,
ja,
die da eingeladen wurden. Und war eine tolle Reise. Aber nach dem ersten Vortrag im Freien habe ich dann wieder darum gebeten, das in geschlossene Räume zu verlagern.
Ja. Aber was du sagst, auch mit dem Lampenfieber, ist auch etwas, was mir mal jemand gesagt hatte von, ich glaube, das war von Sony Entertainment vor 2-3 Jahren. Das war auf einem Event Backstage. Wir haben da geredet und jemand, der, glaube ich, mit Metallica auf Tour gegangen ist, mit Mariah Carey mit den Großen, mit Coldplay, glaube ich auch, bin mir nicht mehr ganz sicher. Und dann habe ich ihn gefragt, was ist denn dein krassestes Learning aus den letzten 20, 30, 40 Jahren? Der war auch schon ein bisschen älteres Semester.
Wieso und, auch?
Hm?
Wieso auch?
Naja, du bist ja auch Anfang 40. Das ist ja für mich schon älteres Semester, ne? Ab 40 zähle ich ja auch mit. So. Und dann sagte der halt, naja, also was er beobachtet hat, in dem Moment, wenn die großen Bands ihr Lampenfieber verlieren, dann werden sie nicht mehr erfolgreich. Und die, die da oben sind, und er meinte auch Metallica und wie sie alle heißen, die sind deswegen so erfolgreich immer noch, weil sie immer noch Lampenfieber haben. Und das heißt, das ist, wie du sagst, ihnen ist es wichtig, dass es eine gute Performance ist. Und die, die dann auf die Bühne gehen und sagen, ach komm, die Scheiße habe ich schon 100 Mal gemacht, das spule ich einfach runter und nehme die Kohle mit, die überleben nicht.
Ja, also man muss das natürlich für die Menschen machen, nicht für sich selber.
Ja.
Ich kenne manche Vortragende, die halten den Vortrag eigentlich für sich alleine.
VorträgerInnen meinst du?
VorträgerInnen, ja. Stehen mit dem Rücken zum Publikum und lesen ihre Charts vor, ja. So betreutes Vorlesen. Also die können das doch für sich alleine machen unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die würden es gar nicht merken, wenn das Publikum weg ist. Also ich habe mal zu den Leuten geredet, wollte auch das Raumlicht nicht so stark haben, dass ich voll angestrahlt bin, dann nur schwarz sehe. Also ich möchte die Augen sehen, ich möchte die Gesichter sehen, ich möchte Reaktionen sehen. Und ja. Daran kann man sich hochhangeln und daran einen guten Vortrag aufbauen, der die Leute auch wirklich mitnimmt. Wenn ich nur in Schwarze hineinrede,
ja.
Das kann niemals so gut werden.
Ja. Ja, und einfach auch dieses Gefühl, wie du sagst, was weiterzugeben und die Dankbarkeit. Das ist ja wie bei den Patienten auch, auf der einen Seite was zu sagen und dann vielleicht ein halbes Jahr später zu sehen, hey krass, das hat funktioniert. Der oder dem geht's viel besser. Und da gab es ja auf deinen Seminaren viele Menschen, die kamen mir dann, weil ich ja sehr viel gefilmt habe dort, dann auch zu mir und dann kommt man ein bisschen ins Gespräch. Abseits von Record, also wir haben das ja gar nicht aufgenommen und dann kamen so spannende Geschichten raus von Leuten, die, ich war schon vor 30 Jahren beim Herrn Spitzbart, ich hatte die Depression und seitdem geht es mir so gut und er hat so viel verändert. Das ist ja auch etwas, was einfach wahnsinnig schön ist und auch zeigt, dass du mit dem, was du da die letzten 30, 40 Jahre entwickelt hast, sicherlich einen ganz guten Riecher hattest. Ja,
ja, ich habe halt nur das Biochemiebuch umgesetzt, was eigentlich jeder Arzt gelesen haben sollte oder Mediziner lesen es vielleicht oder verstehen es nicht, sollte eigentlich jeder verinnerlicht haben. Und ich habe nur dieses Wissen angewandt und dadurch halt sehr viel Medikamente vermeiden können durch die angewandte Biochemie. Und das hat mir als Student schon großen Spaß gemacht, Biochemie, und dann hinterher im Berufsleben natürlich noch viel mehr. Und dann kommen genau die Rückmeldungen, von denen man dann lebt, auch emotional wieder auflebt, dass die Leute dann relativ schnell ihr altes Leben wiederfinden und dann ohne Medikamente weiterleben können. Das war immer mein Bestreben und hat anscheinend in 1, 2, 3 Fällen ganz gut geklappt.
Wie hast du denn darauf reagiert? Ich stell mir das so vor, da kommt ein Patient zu dir, der sagt, ja, meine Frau hat gesagt, irgendwie Spitzbart, der ist super, ole ole. Aber mein Hausarzt hat gesagt, Vorsicht vor dem Quacksalber. Also ich bin dann, also der war bei dir, fand das, hat sich das angehört, ist dann vielleicht zu einem anderen Arzt, der hat das wieder eingeordnet. Gab es das auch mal, dass der dann wieder zu dir kam und gesagt hat, ja, also Herr Spitzbart, das ist ja ganz toll, was Sie sagen, aber mein Arzt hier, der meinte, was Sie sagen, das stimmt nicht.
Ja, das habe ich live erlebt, muss ich sagen. Bei einem älteren Herrn, der wollte selber eigentlich gar nicht kommen, den hat die Frau angemeldet. Wieder so ein Fall. Und dann habe ich halt meine Diagnostik gemacht und guckt, was alles fehlt. Und dann hat er diesen Befund, jeder Patient hat 15, 16 Seiten, eine Befundmappe bekommen, wo jeder Wert einzeln erklärt war und dann eine Zusammenfassung, was soll ich tun, um das alles zu optimieren. Also konkrete Anleitung. Das hat er dann seinem Hausarzt gezeigt, seinem Internisten. Und da hat der Internist mich bei der Ärztekammer angezeigt und hat gesagt, der verschreibt ja gar keine Medikamente.
Wie asozial.
Ja, ja, ich könnte den Namen nennen, das tue ich jetzt nicht.
Nein, das machen wir jetzt nicht. Nein.
Ein Kollege aus Salzburg habe ich da angezeigt. Das ist natürlich alles im Sande verlaufen, aber da siehst du mal, wie manche Kollegen ticken.
Ja.
Und die meisten ticken, also viele ticken nicht richtig.
Wie ist das eigentlich gewesen? Man sagt ja, das Blut lügt nicht. Die Patienten wahrscheinlich, also mir inklusive, vielleicht auch unbewusst, man stellt sich automatisch immer vielleicht ein bisschen besser dar. Na so, ich bewege mich ja schon ganz gut und ich ernähre mich gut. Und wenn man dann aber drauf guckt, also das kann ja nicht sein, dein Leberwert, der ist bis nach Meppen, das kann ja nicht sein. Wie war das denn? Wie viele Leute würdest du sagen, haben eine gute Wahrnehmung gehabt der eigenen Gesundheit und sich realistisch eingeordnet und wie viele liegen oder lagen da komplett daneben?
Also generell natürlich keine Vorurteile, aber bei den Damen war das häufiger so, dass sie sich schlechter einschätzten, als sie waren.
Ah, okay.
Ja, die waren eigentlich unterm Strich dann deutlich besser, als sie sich vorkamen. Und bei Männern ist es halt umgekehrt. Sie denken, sie werden halt die Heroes, bis der nächste Schnupfen kommt, der Männerschnupfen, wo sie wieder da niederliegen. Aber in der Regel war es so, dass die Frauen das doch realistischer eingeschätzt haben als die Männer.
Okay.
Natürlich muss ich sagen, dass ich eine sehr gute Selektion von Patienten hatte. Also Leute mit hohem Anspruch an die eigene Gesundheit, mit viel Eigenverantwortung, die das wirklich was tun wollten. Sonst sind die ja gar nicht so weit hergekommen oder haben es vielleicht diese Reise nicht auf sich genommen.
Ja.
Und es ist ja auch ein bisschen mit Kosten verbunden. Also es war schon etwas eine Selektion von den Leuten, die wirklich was tun wollten und die eher auf der gesünderen Seite des Lebens waren.
Für den Abschluss dieser Folge erstmal vielen Dank für die ganzen Einblicke in den Praxisalltag, in den vergangenen Praxisalltag. Dein Nachfolger Dr. Micha, der macht ja jetzt weiter und also der wird dann wahrscheinlich
genauso gut, wenn nicht besser.
Ich weiß ja von ihm, er liebt ja den Menschen genau wie du und diese Akribie und diese Leidenschaft, die ihr beide da reinlegt, damit die Leute gesund werden, auch wenn es immer nicht alle nachvollziehen können von den Faktencheckern, die dann sagen, ja, das gibt's doch nicht.
Aber die haben noch nie einen Menschen behandelt, die haben ja nur Lehrbuchwissen, noch nicht mal das Lehrbuchwissen. Und manche haben ja noch nicht mal studiert von den Faktencheckern und versuchen dann irgendwelchen Leuten an Karren zu fahren. Jetzt nicht nur mir, auch anderen Leuten,
natürlich.
Akademikern, manche sogar hochdekoriert, mit Preisen ausgezeichnet, Wissenschaftspreisen, da kommen so Faktenchecker an und sagen, das sind Schwurbler-Aluhutträger. Also wer denen glaubt, ist selber schuld.
Ihr macht ja auch die argentinische Blutgrätsche bei der Pharma. Das heißt, mit dem, was ihr tut, Pharma hier. Und ihr zack rein, und zwar jedes Mal mit Anlauf, dass die sich jetzt darüber nicht so freuen. Wobei natürlich im Kontext, sagst du auch immer, die Pharma per se ist ja gar nicht nur böse oder schlecht, gibt es auch gute Teile. Aber wenn du halt sagst, naja, also Arginin vielleicht statt Medikamente, dann ist das halt ein Umsatzeinbruch. Das ist ja auch relativ logisch, dass denen das nicht so gefällt, ne?
Ja klar. Also wie gesagt, die natürlichen Stoffe, mit denen ich gearbeitet habe, kann man nicht patentieren. Darum sind die wertlos für die Pharma. Und darum spielen die keine Rolle in der Medizin, auch nicht in der Fortbildung der Ärzte, der Mediziner. Die Mediziner gehen auf Fortbildungen und kriegen genau gesagt, welches Medikament wogegen eingesetzt wird und symptomatisch dann vielleicht, wenn man Glück hat, leichte Verbesserungen bringt. Nach meiner Erfahrung unterm Strich, langfristig wird es schlechter und nicht besser. Typisches Beispiel sind diese Statine, die jeder Hausarzt verschreibt, die der Internist verschreibt, sobald das Blutfett ein kleines bisschen zu hoch ist, was mir selber völlig wurscht wäre. Und dann nimmt man diese Statine halt lebenslänglich und man verkürzt dadurch das Leben und verschlechtert das Leben. Ja. Weil auch viele Leute, die Statine nehmen, nicht nur Muskelschmerzen haben, Muskelschwund haben, Glaukom bekommen, viele Leute dement werden, nach langfristiger Einnahme von diesen künstlichen Blutfettsenkern. Auch das Gehirn braucht Fette, gute Fette, um sich zu ernähren, um sich aufzubauen. Jede Zellmembran besteht aus Fetten. Und wenn ich das Blutfett konsequent senke, kann ich im Gehirn die Strukturen nicht wieder aufbauen, die ja ständig wieder auf- und abgebaut werden. Und darum droht langfristig Demenz, wenn ich sowas einnehme. Und bei meinen Patienten habe ich das immer sofort rausgenommen und durch natürliche Sachen ersetzt.
Man könnte ja bei einem Medikament auch einfach mal den Beipackzettel lesen. Ich weiß, das macht keiner. Ich habe auch die iTunes-AGBs damals nie gelesen. Das machen ja die wenigsten. So, dann sind ja meistens die Sachen komplett drauf. Ja, dann steht ja alles da. Aber die Leute beschäftigen sich halt nicht damit und sagen, naja, wenn es der Arzt sagt, dann vertraue ich dem halt, weil der Arzt wird ja recht haben.
Ja, also das ist natürlich ein großer Fehler. Viele Patienten, denen geht es erst dann gut, wenn sie das nicht mehr umsetzen, was der Mediziner sagt. Früher war das aber so, dass gerade in der älteren Generation, also der Generation vor mir, alles, was älter ist als ich, ist alt. Ja? Und die ältere Generation, die haben auch erwartet vom Arzt, von jedem Arztbesuch, dass sie ein Medikament mitbekommen. Das sollte möglichst teuer sein, Und dann war es ein guter Arzt. Und heute schwenken so viele Menschen in die andere Richtung und lassen lieber die Finger von den Medikamenten und bleiben dadurch gesünder.
Zum Schluss noch ein paar Fragen aus der Community, die ich rausgesucht habe. Ich habe sie ein bisschen zusammengefasst, weil sie teilweise ein bisschen länger waren. Ich lese die mal vor und dann darfst du sehr gerne antworten. Also ein Hörerpaar schreibt: Sie sind über einen anderen Podcast auf uns aufmerksam geworden und hätten gerne einen ärztlichen Rat. Ihre Tochter ist 13 und hat seit etwa 6 Jahren eine Birkenpollenallergie. Alle Ärzte raten zur Desensibilisierung, aber das bedeutet rund 3 Jahre Medikamente. Deshalb haben sie es jetzt zunächst mit Akupunktur probiert, jeweils von Februar bis Mai, ohne nennenswerten Effekt. Jetzt die Frage, doch mit der Desensibilisierung starten oder gibt es da noch einen anderen Weg?
Bald Allergien würde ich immer zuerst die Darmflora kontrollieren. So paradox es klingt, oft ist der Schlüssel im Darm und wir haben mehr Bakterien im Darm als Zellen im Körper. Wenn man die wiegen könnte, die Bakterien, das wären 3 Kilogramm Bakterien. Und wenn da ein Missverhältnis ist von den Bakterien, dann kann es sehr gut sein, dass es zu Allergien führt, sowohl Nahrungsmittelunverträglichkeiten auch anderen Allergien. Und dann würde ich das Mikrobiom bestimmen lassen. Es gibt spezielle Labore, die sowas machen. Es gibt so Testkits, kann man anfordern. Dann schickt man Stuhl ein und dann wird genau geguckt, wie ist das Verhältnis der Bakterien. Habe ich ein Missverhältnis von aeroben zu anaeroben Bakterien? Habe ich Pilze im Darm? Solche Sachen, die da nicht reingehören, die auch dann erst reinkommen, wenn ein Missverhältnis da ist. Und dann kann man gucken, was fehlt, was muss substituiert werden, 4 bis 6 Wochen oder 6 bis 8 Wochen besser. Dass die Bakterienflora wieder anwächst, sich die richtigen Bakterien vermehren. Und dann gehen oft, nicht immer, oft die Allergien zurück, so wie sie gekommen sind.
Dann haben wir noch eine Frage, und zwar eine Hörerin aus der Schweiz fragt nach Bluttransfusionen seit 2020. Ihre Überlegung: In den Blutkonserven ist ja auch Blut von Geimpften, wird dabei Spike-Protein auf Ungeimpfte übertragen. Und was macht man, wenn man tatsächlich eine Transfusion braucht? Ablehnen? Vorher selbst Blutspenden für den eigenen Bedarf oder ist das Blut nach so vielen Jahren wieder unbedenklich?
Also grundsätzlich muss man nicht davon ausgehen, dass jede Bluttransfusion belastet ist, weil ja auch nicht jede Impfung funktioniert hat. Es waren sehr viele Impfungen, die so schlecht waren, also schlecht in Anführungsstrichen, oder viel mehr Kochsalzlösung war als Impfung. Und es gibt da Menschen, die haben sich 5-mal impfen lassen und haben nichts gespürt, 0 Nebenwirkungen. Andere haben sich 2-mal impfen lassen, 2-mal vielleicht mit einem anderen Impfstoff, anderen Charge und haben extreme Nebenwirkungen. Und man muss übrigens wissen auch, dass 90% der Menschen, die das Long-Covid-Syndrom haben, Long-Covid, dass davon 90% von denen geimpft waren. Also da ist wahrscheinlich im Impfstoff schon der Schlüssel drin. Und leider ist es so, wenn man eine schlechte Charge bekommen hat und dann Blut spendet, dann wird das natürlich eben immer noch da in dieser Charge drin sein. Und ich habe einen Patienten gehabt, der hatte eine elektive Operation. Elektiv, das heißt, man kann den Zeitpunkt wählen, also keine Notoperation, also eine künstliche Hüfte sollte eingebaut werden. Und der wollte vorher in 3 Sitzungen Blut spenden, Eigenblut spenden, für den Fall, dass er dann während der blutigen Operation Transfusionen braucht. Und da hat man ihm gesagt, er kann gerne spenden, aber man kann nicht garantieren, dass er sein eigenes Blut wieder bekommt. Da war ich sehr schockiert, muss ich sagen. Also früher wusste ich mal, da ginge das, dass man das Eigenblut wieder bekommt. Jetzt anscheinend, ich weiß nicht, ob die was geändert haben oder nur im speziellen Krankenhaus das so war. Wem wurde ihm mitgeteilt, man kann es nicht garantieren. Das fand ich sehr traurig und schade.
Okay. Ja, das ist, natürlich ein sehr schwieriges Thema und es wird viele geben, die sagen, wie? Bluttransfusionen, was? Spike-Protein, noch nie gehört? Was sagst du denen? Die sagen, nö, das ist so ein Quatsch.
Ja, kann ja Quatsch sein für die. Können sie machen dann.
Ja. Ist auch eine ehrliche Antwort. Also wir haben
jeder seines Glückes Schmied.
Das ist richtig. Ein Hörer, 24 Jahre alt, schreibt, er hat sich 2-mal gegen Covid impfen lassen und führt darauf mehrere gesundheitliche Einschränkungen zurück. 3 bis 4 Jahre Abklärungen und Therapien haben körperlich nichts gebracht. In der Immundefizienz-Sprechstunde hieß es, seine Immunabwehr sei laut Blutes gut. Trotzdem hat er jährlich 5 bis 7 Infekte und täglich Symptome. Man vermutet auch eine Autoimmunerkrankung. Jetzt wurden ihm mehrere Impfungen empfohlen, die er ablehnt. Seine Frage: Würdest du trotzdem zu einer raten und was würdest du ihm sonst empfehlen?
Ja, also ich würde zu keiner weiteren Impfung raten, nach dem Motto, wie viele Fehler muss ich machen, um einen wirklich zu beherrschen? Also das war schon mein Fehler, als er es überhaupt gemacht hat und ich will keine weitere Impfung nachschießen, weil jede Impfung das Immunsystem noch weiter schwächt. Zumindest im Zeitfenster oder Impffenster nennt man das, von so 4 bis 6 Wochen sogar bis zu mehreren Monaten, ist das eigene Immunsystem reduziert heruntergefahren. Also da lieber das eigene Immunsystem aufbauen und dann brauche ich keine Impfungen mehr. Wenn das eigene Immunsystem gut ist, dann ist es gegen alles gewappnet. Und jetzt redet man uns immer wieder ein, dass das in 100.000 von Jahren gewachsene natürliche Immunsystem nicht mehr ausreicht. Und alle Kinder müssen erstmal durchgeimpft werden. Und wie haben die Kinder denn früher überlebt? Mhm. Natürlich gab es höhere Kindersterblichkeit früher als heute, aber haben viele andere Sachen reingespielt, Mangelernährung und so weiter. Also dass das Immunsystem so runtergeredet wird, das eigene Immunsystem, und dass dann nur die Pharmaindustrie das wieder retten kann, ist in meinen Augen ein komplett falscher Ansatz. Da brauchen wir die Zuversicht in uns selbst, in unsere eigene Biologie, unsere eigene Stärke. Die müssen wir aufbauen. Und da sollte man viel mehr drüber reden, wie ich das mache, anstatt immer einen Arzt zu delegieren, noch eine Impfung mehr, noch eine Impfung mehr. Man muss ja wissen, dass der sich auch sehr gut finanziert durch die Impfungen. Dass er sogar beschränkt wird in der Bezahlung, wenn er zu wenig impft. Darum ist das bei den Hausarztpraxen ganz hoch auf der Agenda, die Leute durchzuimpfen. Und der Ansatz, dass das nicht gut ist, hat sich bei vielen noch nicht rumgesprochen.
Letzte Frage einer Hörerin. Sie schreibt, sie ist Mutter von 3 Kindern, eines mit Typ-1-Diabetes, eines mit Darmproblemen, das jüngste mit Neurodermitis. Aufgefallen ist ihr etwas Spannendes. In einer glutenfreien Phase war die Haut der Kleinen deutlich besser. Nach der Wiedereinführung von Gluten wurde sie wieder rot und unruhig. Ihre Frage, welche Rolle spielt Gluten bei Kindern, auch ohne Zöliakie? Was empfiehlst du Eltern von Kindern mit Neurodermitis? Wie bekommt man gutes Eiweiß in Kleinkinder, wenn Fleisch ausgespuckt wird? Und welche Blutwerte sollte man vielleicht auch bei Kindern mit chronischen Beschwerden prüfen lassen? Wenn man das bei Kindern schon machen sollte, ist ja immer ein sehr schwieriges Thema.
Ja, also ich würde jedem Menschen raten, Gluten zu meiden. Und wenn man Gluten meidet, meidet man Weizen. Ja, das geht da Hand in Hand. Und Weizen ist mit der Fructose der stärkste Entzündungstreiber in der täglichen Ernährung. Und wenn man das Gluten weglässt, dadurch das Weizen weglässt, gehen viele Autoimmunerkrankungen deutlich zurück. Das ist immer wie ein Feuer, was langsam ausgeht. Wenn ich da reinpuste in die Glut, dann lodert das Feuer wieder auf. Und das macht Gluten und Fructose. Also ich kann jedem raten, das wegzulassen, ist ohne Allergien und so weiter. Das ist so verändert, dass den Weizen, den es vor 100 Jahren gab, der war ganz anders als der Weizen, den es heute gibt.
Ja.
Gibt es auch ein Buch, Die Weizenwampe.
Ja, stimmt.
Ist ganz gutes Buch. Interessant zu lesen. Ja. Und noch ein zweites Buch, aber es schlägt in die gleiche Kerbe. Fällt dem Titel gerade nicht ein. Also es wäre für jeden gut und wichtig. Bei Blutabnehmen bei Kindern, ich habe immer versucht, vor dem Schulalter kein Blut abzunehmen. Also vor der Einschulung, dass die in etwa vielleicht bis ganz klein bisschen verstehen, worum es geht, dass man keine Panik hinter vor der Spritze erzeugt.
Ja.
Aber wenn es dann doch notwendig war, ich habe die Eltern rausgeschickt vor der Blutabnahme, dass die wichtigen Sätze nicht fallen und wichtigen Worte, gefährlichen Worte, Blut, Weh, Nadel. Ja? Die Eltern haben gesagt, ich brauche noch wenig Blut, ganz dünne Nadel, tut überhaupt nicht weh.
Was macht das
Gehirn? Da sind aber die Schlüsselwörter schon gefallen. Ja. Und das Wort nicht davor ist bei den Kindern gar nicht mehr angekommen.
Ja.
Also bevor diese Schlüsselwörter fallen, habe ich die Eltern rausgebeten und habe ich das dann ganz allein mit den Kindern gemacht. Ich habe die abgelenkt, ich habe dann die erzählen lassen vom Sport, vom Fußball oder was sie gerade interessiert und habe sie reden lassen. Und dabei habe ich, ohne dass sie es überhaupt gemerkt haben, haben sie es gar nicht gemerkt, Blut abgenommen. Okay. Dann, schon fertig. Also es geht sehr viel über die Psyche, sehr viel über die Ablenkung. Aber es war nicht mein größtes Vergnügen, Kindern Blut abzunehmen. Aber wenn es dann sein muss, habe ich es natürlich schon gemacht.
Okay.
Und ganz wichtig ist, die Kinder auch einen hohen Eiweißwert haben. Wenn die Kinder Fleisch nicht mögen, vielleicht mögen sie Fisch ein bisschen, Geflügel. Man muss ja nicht zwingend Fleisch essen. Aber wichtig ist, Eiweiß hochzubringen im Organismus der Kinder, damit das Wachstum gut stattfinden kann, weil das Wachstum kommt aus Aminosäuren. Das kommt nicht aus Nudeln mit Ketchup, das kommt aus Aminosäuren. Das alles andere macht nur satt. Das sind durchlaufende Posten, aber die bringen nichts für die Substanz. Substanz ist Eiweiß. Alles, was eine 6 vom Komma hat, nenne ich traurig tief im Eiweiß, traurig tief. Und dann müsste man, man muss nichts, würde ich empfehlen, 3,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Eiweiß täglich aufzunehmen. Wenn ich so tiefes Eiweiß habe, bei 7,2, 7,3, dann reichen vielleicht 2 Gramm Eiweiß am Tag. Und wenn ich schon weiter oben mit 7,7 Erhaltungsdosis, 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Aber ich muss dazu sagen, dass ich diese Faustregeln nicht wirklich so gut finde, weil die beliebig falsch sein können. Jeder Stoffwechsel ist anders. Das sind wirklich nur Faustregeln. Und wenn ich messe, nachmesse und gucke, es steigt an, dann mache ich alles richtig. Wenn ich nachmesse, es steigt nichts an, dann mache ich irgendwas falsch. Dann muss ich gucken, wo ist der Verlust von Eiweiß? Ist der Stresshormon hoch? Ob ich dadurch noch Eiweiß als Energie verbrenne? Also muss ich weitere Diagnostik betreiben. Und ob Tofu gut oder schlecht ist, ich esse selten Tofu. Es ist ja eigentlich mehr so ein bisschen gummiartig und kann nur durch Gewürze eigentlich in meinen Augen genießbar gemacht werden, durch gute Gewürze. Aber ist das nicht die allerschlechteste Eiweißquelle? Aber alle wissen, dass ich mehr ein Verfechter des tierischen Eiweiß bin, weil einfach die Zusammensetzung der Aminosäuren da viel besser ist und höher konzentriert ist. Und wenn ich pflanzliches Eiweiß esse, Bohnen, Linsen, 10% Eiweiß, 90% Kohlenhydrat, da bin ich schon längst vom Kohlenhydrat satt, bis ich genug Eiweiß erwischt habe. Und wie gesagt, wenn jemand im Blut tolle Werte hat, wie er da hinkommt, ist mir völlig egal. Wenn er es vegan schafft, sage ich Hut ab, bitte hilf mir, ich möchte das lernen und begreifen, wie du es geschafft hast. Du machst irgendwas sehr richtig oder hast gar keinen Stress, dass du kein Eiweiß verbrennst als Energie im Stressmodus. Also da, das würde mich immer interessieren, wie mache das die Leute, dass es dann trotzdem hoch ist. Aber in meiner Erfahrung ist es halt immer so gewesen, dass gerade diese Menschen sehr, sehr tiefe Eiweißwerte haben. Was im Augenblick gar nicht so schlimm sein muss, aber langfristig Osteoporose, Muskelabbau, also die Alterungsprozesse, die katabolen Prozesse werden beschleunigt beim tiefen Eiweißwert. Das ist meine Erfahrung.
Michael, ganz vielen lieben Dank für diese ganzen Informationen und natürlich für euch da draußen, für alle Hörenden, Hörerinnen, Hörern. Was gibt es noch für Geschlechter? Haben wir es vergessen?
Ja, ich hoffe, wir vergessen das alles ziemlich schnell.
Also, wenn ihr eine Frage habt, Feedback, natürlich Lob wollen wir am liebsten. Ja, Kritik löschen wir automatisch eigentlich, oder Michael? Hören wir Kritik an? Nein.
Ja, es kommt ja Gott sei Dank kommt sehr viel positives Feedback.
Ja.
Das andere nehmen wir uns aber auch zu Herzen.
Natürlich.
Also konstruktive natürlich. Anregungen sind immer erwünscht.
Absolut. Dann einfach eine E-Mail an podcast@spitzbart.com. Und ja, jetzt nach diesen ganzen medizinischen Informationen, was machst du heute noch? Gehst du auch in die Natur? Was machst du?
Ja, ich war schon länger in der Natur. Heute Morgen um 6 Uhr war ich schon draußen. Hab den Gartenschlauch überall mal hingelegt, wo es zu trocken ist.
Ja.
Gleich gehe ich wieder in die Natur, aber ich fahre vorher ins Mühlviertel. Da bin ich eingeladen, einen Freund besuchen. Sehr heute wird es auch wieder rausgehen. Das ist auch ein Landwirt wie ich und ein Bauer. Die sind meist im Kopf ziemlich klar.
Und die kennen auch das Liebigsche Gesetz, oder? Meistens.
Justus von Liebig, Minimumgesetz, das kennen die alle. Ich wünschte, Mediziner würden es auch kennen.
Ja.
Und meine Hörer kennen es ja sowieso.
Ja.
Justus von Liebig, Minimumgesetz.
Du sagst die
Grundlage
immer so schön,
meiner Medizin.
Du sagst ja immer so schön, es ist nicht der Mensch, der heilt oder nicht der Arzt, sondern die Natur heilt.
So ist es. Und wir halten der Natur einen Steigbügel und das ist mein Bestreben. Und es hat wunderbar funktioniert.
Michael, tausend Dank dir für das schöne Gespräch. Einen wunderschönen Tag draußen in der Natur. Und vielen Dank für alle, die zugehört haben.
Gerne, vielen Dank an alle. Macht's gut. Ciao, ciao.